Die Olympischen Spiele, ist das ein Thema für Jani Bär eigentlich?
Ja, also ich gucke halt immer, also ich gucke nicht aktiv irgendwelche Sachen, aber das läuft immer so im Hintergrund bei mir.
Ja, Janske, bist du schon im Olympiamodus, TV-technisch?
Nicht wirklich. Also ich hätte irgendwie Lust, weil EM war jetzt gerade und jetzt hat mich das so ein bisschen in meine EM-Ära gebracht und ich dachte, vielleicht komme ich jetzt in meine Olympia-Ära, aber bisher bin ich noch gar nicht dazu gekommen, irgendwas zu gucken. Mal sehen, vielleicht steige ich noch ein, habe ja noch ein paar Tage.
Ja, dann hat aber jetzt Jani Bär den ultimativen Tipp, welche Sportart so ein Zufallserfolg bei dir gelandet hat. Also was schaust du unerwartet gerne bei Olympia?
Das ist dieses Rudern, aber das ist so nicht normales Rudern, sondern das ist wie Rafting. Das ist so wie so ein Freizeitpark, diese Rafting-Dinger, müssen die so sich unter solchen Zielen immer durchbewegen.
Ach so.
Und das sieht halt immer aus, als wäre es gerade schlecht, weil es halt super undankbar ist, einfach übel der Wellengang und die haben das irgendwie gefühlt nie im Griff, aber irgendwie dann doch und dann habe ich mich da so reingesteigert, dass ich irgendwann schon gedacht habe, das ist ein Zweier, das ist eine Strafe, wenn man das so ein bisschen streift, also da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ich finde das richtig, dass es das jetzt auch bei Olympia gibt und ich hoffe, dass alle Sportarten, die jemals bei Detlef muss reisen, zelebriert wurden, demnächst auch bei Olympia laufen. Wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. Ihr seid in der Folge, ihr habt es geschafft, ihr habt den richtigen Podcast angeklickt. Wann auch immer ihr ihn hört, es ist gerade ein bisschen, also erstmal war es termintechnisch schwierig, dann war es hier arbeitsmäßig schwierig und jetzt ist es gerade technisch tatsächlich bei mir super schwierig. Ich bin mit diversen defekten Geräten gerade zugeschaltet. Also es ist ein Wunder, dass ihr mich gerade hören könnt. Trotzdem sehr schön, dass ihr da seid, denn wir haben eine tolle Folge und eine nächste Hausaufgabenfolge und die heutigen Gästinnen haben sich gegenseitig Hausaufgaben gegeben, beziehungsweise die eine der anderen und die eine ist Janske und die andere ist Jani Bär. Hallo.
Hallo.
Gumo.
Na, Hausaufgaben gemacht, Jani Bär?
Ja, sicher. Ich habe das direkt erledigt, weil ich das so eine gute Hausaufgabe fand. Ich hatte ja echt Angst, dass ich irgendwie so eine Serie oder so anfange. Ich kann ja neue Serien nicht gut anfangen. Das ist ein bisschen mein Ding. Aber
wegen
das
Aufmerksamkeit.
Ja, nee, irgendwie, ich brauche dann immer so lange, bis ich eine Serie gut finde. Das heißt, wenn ich mal so ein paar hab, die ich mag, dann rewatche ich die einfach 10.000 Mal. Und ich sträube mich immer, neue Serien anzufangen. Aber das fand ich super, weil tatsächlich war ja Natalie auch bei mir. Einen Tag, glaube ich, bevor die Folge online ging von euch. Und da haben wir noch über Goodbye Deutschland gesprochen. Und da habe ich noch gesagt, ich glaube, das möchte ich jetzt mal wieder anfangen zu gucken. Deswegen hat das super gut gepasst.
Stimmt die Geschichte, die Natalie hier letzte Woche erzählt hat, dass ihr nichts geguckt habt, als ihr da zu dritt bei euch, also bei dir wart, zu Taylor Swift in Swiftenkirchen?
Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Nö, wir haben viel geredet tatsächlich. Ich glaube, wir haben wirklich nichts geguckt. Fällt mir jetzt nichts ein.
Das finde ich ja, das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer. Das ist ein Paukenschlag. Tja.
Steht doch in deinem Vertrag drin, dass sobald man sich trifft, man dringend irgendein TV-Format gucken muss, um dann darüber hier zu berichten.
Ist so.
Ja, einen Content haben wir auch keinen gemacht, einen Vlog oder so.
Ist ja
echt frech.
Wobei da auch wenig rausgesprungen ist bei dem Wochenende, was du, Janske und Jule miteinander zuletzt jetzt in München verbracht haben, ne?
Ja, stimmt. Wir haben aber auch und jetzt nicht so viel Zeit gehabt, um Content zu produzieren oder irgendwas zu gucken. Die Prioritäten lagen woanders, zum Beispiel bei Eiscreme und Taylor Swift.
Ja, da war ich auch kurz dabei. Also Eiscreme und Taylor Swift tatsächlich war im Prinzip mein Sonntag. So war es.
Dennis ist jetzt Swiftie.
Absolut. Absolut. Ich kenne jetzt vor allem Folklore. Wie heißt es?
Sehr gut.
Ja, richtig.
Heißt
gut.
Das so, ja?
Ja, Folklore ist gut.
Mein Goal war ja, oder der Goal von meiner Freundin und ich, die am Samstag beim Olympiaberg hier waren in München, als das Konzert ja dann im Olympiastadion war und man quasi draußen im Olympiapark alles hören kann, da war unser Goal, sich ein Friendship Bracelet zu erspielen oder zu ertauschen oder zu klauen eventuell auch. Es war alles möglich. Und wir wussten nicht, ob das sozusagen ohne Tausch auch geht. Also wir hatten ja nichts anzubieten, ne? Und dann haben wir so lange rumgedruckst und ich habe mich überhaupt nicht getraut natürlich. Und ja, meine gute Freundin hat dann irgendwann gesagt, nee, ich mache das jetzt und ist dann so zu so einer Mutter von so lauter Elfjährigen, die da rumstanden, gegangen und hat gesagt, was haben sie denn da Schönes und hat dann sich was aussuchen dürfen und hat das Folklore-Bracelet dann bekommen, weil das ihr Lieblingsalbum ist.
Ja, meins auch, tatsächlich.
Ja, same.
Ja, da war ich aber auch froh, als wir jetzt beim Konzert waren, weil ich war mir auch sicher, ich saß da die ganze Zeit da und habe diese Bracelets gemacht und da ist mir irgendwann mal eingefallen, Moment mal, ich bin introvertiert, ich werde kein einziges davon tauschen, aber tatsächlich waren da ein paar extrovertierte Leute auch beim Konzert, also uns haben einige tatsächlich angesprochen und gefragt, ob wir tauschen wollen, da war ich sehr dankbar drum.
Aber bekommt man auch manchmal dann… Also bekommt man dann auch mal so Scheißketten, also so, wo nur so ein Druckfehler drauf ist oder wo irgendwie jemand was falsch geschrieben hat oder was falsch zusammengesteckt hat oder wo die Weite oder die Länge überhaupt nicht passt von dem Ding?
Ja, die meisten konnten wir aussuchen tatsächlich immer, hat man so gegenseitig sich eins rausgesucht. Aber ich fand es sehr schön, als wir dann wieder in der Bahn waren, war da ein Mädel, die wollte dann alle ihre Bracelets noch loswerden und hat die so rumverschenkt. Und dann hat sie der Natalie auch eins gegeben und dann guckt sie drauf und da stand einfach Slut. Schön, danke. Was
wohlgemerkt aber auch ein Songtitel ist,
genau,
muss man hier nochmal feststellen.
Muss man vielleicht dazu sagen.
Für alle Nicht-Swifties, die jetzt gerade zuhören.
Taylor Swift soll nicht länger unser Thema sein. Wir haben ja noch Hausaufgaben, die machen wir später. Also heute ist ja Chris Töpper-Wiens große Goodbye Deutschland-Folge dran. Der Skandal, der ihm da passiert ist, dass er da festgenommen wurde und wie das alles aufgelöst wurde bei Goodbye Deutschland, machen wir gleich. Davor müssen wir natürlich über die News der Woche sprechen, auf jeden Fall TV-technisch. Denn Promis unter Palmen kehrt zurück. Das ist natürlich ein Format, was mit diesem Podcast auch total zusammenhängt. Also überhaupt mit ich würde mal fast sagen, mit dieser neuen Ära des Trash-TV-Hypes, sag ich mal, seit 2020, den wir erleben, hat Promis unter Palmen extrem zu tun. Also damals hatten wir eben die krasse Sommerhaus-Staffel mit André und Co. Und wir hatten Promis unter Palmen Staffel 1, war es damals noch, ne, mit Claudia Obert und Co.
Ja.
Die ist ja immens durch die Decke gegangen und hat gefühlt damals eben jeder geschaut, weil alle zu Hause saßen. Und dann kam Staffel 2 und der Hype war immer noch immens und unter anderem Chris Töpperwien war dabei, aber auch viele andere, Calvin, diejenige, die auch nicht mehr genannt werden darf, weil sie gerade diese Woche auch vor Gericht stand wegen Hitlergruß, Verdachts auf jeden Fall, dann der andere, der auch nicht mehr genannt werden darf, von Love Island, so, also viele Personae non grata ist, glaube ich, der offizielle Plural. Es gab einen Skandal, dass Prinz Markus dann noch dabei war und da homophobe Beleidigung rausgehauen hat. Das hat man noch so versucht abzumoderieren und die Staffel weiter zu senden. Gab es massiven Shitstorm auch gegen diese Entscheidung damals von Sat.1. Dann ist Willi Herren, der auch Teilnehmer war, gestorben. Und dann hat man die Staffel beendet und seitdem ist diese Staffel in der Schublade irgendwo bei Sat.1 gelagert. Viele wollen sie gucken, viele versuchen, sie zu bekommen irgendwo illegal durch Kontakte. Wenige schaffen es. Und seitdem ja, ist natürlich dieser Mythos um Promis unter Palmen nie so richtig verschwunden. Man hat ja dann versucht, ein Folgeformat aufzubauen mit dem Club der guten Laune, weil man gesagt hat, okay, diese zwei Staffeln, auch die erste ja schon, die sind unfassbar ausgeartet. Da war Grenzüberschreitung, also gehört da zum guten Ton auf jeden Fall. Das hat dann nicht ganz so funktioniert, komischerweise, dass man gesagt hat, okay, wir wollen jetzt nochmal so ein Format machen, aber ohne alles, was es eigentlich zu dem Hype gemacht hat, den es erreicht hat damals. Dann ist Club der guten Laune eben gescheitert. Und seitdem ist Sat.1 ja ohne großes Promi-Competition-Format neben Promi Big Brother natürlich, aber ja, es gab immer wieder Leute, gerade auf TikTok, die gefordert haben, dass Promis unter Palmen zurückkehrt und jetzt hat unser lieber Freund Mr. Trash TV die Ehre gehabt, diese News zu verkünden und kurz danach sind alle nachgezogen. Promis unter Palmen kehrt im kommenden Jahr zurück mit seiner dritten Staffel. Sie sagen mit viel Humor, mit viel Drama. Ich suche gleich das direkte Zitat nochmal raus, aber ohne Grenzüberschreitung ist auf jeden Fall die Headline, die man anscheinend aus Produktionskreisen hört. Und ja, wie war eure erste Reaktion, als ihr das gehört habt? Am Montag war das.
Also ich finde das Motto erstmal schön. Das ist auch mein Lebensmotto, das du gerade vorgelesen hast. Ich bin gespannt. Es kann sein, dass es halt dann doch wieder ins Langweilige geht oder halt auch ganz schnell ausartet. Deswegen sind aber, glaube ich, viele daran interessiert, das zu gucken. Und ich bin gespannt. Ich freue mich.
Ja, also ich bin da auch, auf der einen Seite freue ich mich. Ich bin aber noch so ein bisschen zwiegespalten, einfach weil ich mir noch nicht so recht vorstellen kann, wie das denn nachher aussieht. Also ich fand die ersten beiden oder die ersten ein und ein Viertel Staffeln, die wir gesehen haben, die waren schon halt extrem auf Krawall aus. Also der Cast, dann super viel Alkohol, Spiele, die in massiver Hitze irgendwie durchgeführt werden mussten. Das war schon alles, um die Leute an ihr Limit zu pushen. Und ich hoffe, dass sie da einen Gang runterschrauben, aber ich hoffe, es ist dann auch nicht zu nah dran am Club der guten Laune, sondern irgendwie sowas dazwischen könnte unterhaltsam werden. Also wenn der Cast stimmt, dann bin ich dabei, habe aber noch ein bisschen Angst.
Ja, also ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, beziehungsweise ich finde es immer so lustig, dass so ein Hype ausbricht bei so einer Meldung, wenn man jetzt ein Format wie Promis unter Palmen zurückholt, weil das Spielsystem von Promis unter Palmen, das ist ja, also es ist ja nichts Besonderes an dieser Sendung eigentlich. Also,
nee, stimmt.
Also es hat ein bisschen anderes Nominierungssystem, wenn ich mich richtig erinnere, ne, dass man da immer, glaube ich, zwischen zwei dann so auswählen konnte. Das ist so das Einzige, was es ein bisschen anders macht, aber ansonsten ist ja da nichts, was irgend, also dann die Teams, ne, aber das ist, haben wir auch alle schon in anderen Formen und Farben gesehen, aber an sich passiert da jetzt formal nichts anderes als in anderen Formaten so. Was man zurückholt, ist ja die Marke an sich. Und die Marke an sich ist ja nur deswegen so groß, weil man die in den ersten beiden Staffeln durch so viel Skandal und wir wollen diese Staffel jetzt sehen und die Staffel wird abgebrochen und Vilherin ist tot und all diesen ganzen Hype, der kommt eben durch eher unschöne Sachen. Und das genau will man nicht. Also du willst eigentlich nicht das, wofür Promis unter Palmen so durch die Decke gegangen ist. Man hatte damals natürlich auch in Anführungsstrichen Glück, dass Corona war und dass eben, das war ja jetzt nicht für Corona produziert, sondern es war Zufall, dass die Ausstrahlung genau auf den Lockdown quasi gefallen ist. Also ich weiß nicht, wie man es hinkriegt, sozusagen das richtige Maß an der Marke zurückzuholen. Also das, was die Marke irgendwie auszeichnet, also diese extreme Konfrontation und diese extreme, ja teilweise eben Grenzüberschreitung, aber dann noch das Maß findet, dann nicht so weit zu gehen, dass es dann wieder Leuten auf die Füße tritt und so weiter. Richtigerweise übrigens. Also der Cast ist halt die halbe Miete und der Cast wird, keine Ahnung, wenn ich jetzt in meine Glaskugel schaue, dann wird der Cast auf Konfro des Tausends zusammengestellt werden, würde ich jetzt mal tippen. Dann ist es halt eine Sache des Briefings, dass man denen dann mitgibt, aber halt dann wieder eine Sache des Schnitts, was wieder rausgeschnitten wird und so weiter. An sich bin ich jetzt nicht todeshyped, dass dieses Format an sich wieder zurückkehrt, sondern bin einfach nur gespannt, wie man diesen Versuch jetzt unternimmt, irgendwie die Leute mit der Konfro der letzten Jahre oder der letzten zwei Staffeln irgendwie zu locken, aber dann nicht komplett alles zu liefern und dann aber nicht komplett damit zu verlieren, mit dieser wahrscheinlich leichten Enttäuschung, dass es eben nicht so krass abgehen wird.
Was ich mir halt erhoffe, ist so ein bisschen dadurch, dass diese Marke so groß geworden ist, dass dann halt auch gute Promis dabei sein werden und vielleicht nicht so diese Nasen, die immer da sind. Mhm. Aber keine Ahnung, vielleicht dann letztendlich auch doch.
Ja, also wenn da jetzt irgendwie Valentina, Doronina, Kim Virginia und Christine Opara gecastet werden, dann schalte ich nicht ein. Das mache ich nicht mit. Aber ich muss sagen, gerade so jetzt nach Promis unter Palmen war ja irgendwie eine ganze Welle an Formaten, die alle immer so ein bisschen eskaliert sind und wo immer noch einer draufgesetzt wurde. Und ich habe mittlerweile irgendwie auch viel mehr Spaß an Formaten, die lustig sind und nicht so belastend, was Drama angeht. Und ich fände es schön, wenn vielleicht Promis unter Palmen in die Richtung gehen könnte, ohne dabei aber so ganz furchtbar langweilig und soft wie Club der guten Laune zu sein. Aber ja, es war jetzt nicht mein größter Traum, dass es zurückkommt. Da hätte ich eher andere Formate im Auge gehabt, bei denen ich mir das wünschen würde. Aber wenn der Cast gut ist, dann gebe ich dem eine Chance und freue mich drauf, dass es noch ein Format gibt, was vielleicht läuft in der Zeit, in der sonst nicht so viel produziert wird.
Ich würde fast wetten, dass einer aus Valentina, Kim Virginia und Christine dabei ist übrigens. An der Stelle kann ich mal. Ich glaube nicht, dass man so kreativ sein wird im Casting. Ich glaube, da wird man voll auf auf Angriff setzen. Und dann ist mein Problem, wie du schon sagst, es gab in letzter Zeit ja Formate, die eher auf diese kurioses Zusammenleben in einem Haus gesetzt haben, wie zum Beispiel Forsthaus Rampensau. Ist ja in derselben Senderfamilie sogar. Und wenn man jetzt in diese Richtung geht, dann habe ich das Forsthaus, was es besser macht, weil da Paare drin sitzen und das Casting noch kreativer ist. Ich weiß nicht, was die Marktlücke sein soll, in die Promis in der Palme jetzt da reintrifft irgendwie. Es ist einfach deren Steckenpferd, massiv zu provozieren. Und das ist das, womit sie bekannt geworden sind. Und das ist das, was die Leute leider erwarten. Also die haben sich ja ihr eigenes Monster und ihr eigenes Publikum quasi geschaffen dadurch. Und deswegen bin ich gespannt, wie sie dem gerecht werden wollen. Also ich finde es spannend und wir schauen da auf jeden Fall zu und auch dabei zu, wie die jetzt den Cast zusammenstellen. Aber ich bin leicht skeptisch, ob das was werden kann. Also ich meine, am Ende geht es um Quoten und um Geld und um Werbeplätze, die verkauft werden. Und ich glaube, das kriegst du für die ersten 2, 3 Folgen hin, dass die Quoten einigermaßen gut sein werden. Und dann wird sich zeigen, ob die ZuschauerInnen auch dranbleiben, glaube ich. Das wird die Challenge sein. Aber apropos Challenge, und ich frage mich, ob du, Janske, auch das gerade gemeint hast. Ich meine, weil ein Format kommt ja noch zurück. Es kam am selben Tag dann die Ankündigung, dass Couple Challenge auch zurückkehrt. Nicht rein bei RTL Plus, sondern RTL 2 übernimmt sozusagen die Hauptverantwortung und wird es wahrscheinlich auch hauptfinanzieren. Für uns macht keinen Unterschied, weil es ja auch auf RTL Plus dann veröffentlicht werden wird. Und ja, das ist natürlich schon eine Überraschung gewesen, weil an Couple-Formaten mangelt es jetzt in letzter Zeit nicht und vor allem eben mit dem Forsthaus nicht, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Schon, aber ich freue mich trotzdem drauf. Ich finde es auch lustig, dass es, glaube ich, einen Tag, nachdem wir noch am Sonntag in München mit Jule drüber geredet haben, dass dann die Ankündigung kam, dass es jetzt zurückkommt. Also ich freue mich da schon drauf, weil die hatten halt immer interessante Settings. Die Spiele waren halt auch irgendwie immer noch ganz cool. Ich finde, das hatte nochmal so einen besonderen Dreh, den andere Formate nicht unbedingt hatten. Und Couple-Formate, wo eben nicht nur Couples wie in Wir sind in einer Beziehung Couples, sondern auch Freundschafts-Couples oder Verwandte oder so hingehen können, finde ich halt sowieso immer gut, weil man da die kuriosesten Zusammenstellungen reinschicken kann.
Ich hoffe halt, dass auch ein paar dreckige Wichser gecastet werden für das Format.
Ich hoffe, sie haben genug Ibuprofen auf Lager.
Ja, also ich sehe es ja auch so, dass auf jeden Fall die Locations sind so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von Couple Challenge. Und da hoffe ich, also entweder schaffen sie eine gute vierte Location jetzt nach diesem wunderschönen Alpen-Panorama-Bergsee von Staffel 1, nach der Polarstation von Staffel 2 und nach diesem Festivalgelände in Staffel 3, war es für mich eigentlich so ein stetiger Abstieg. Deswegen hoffe ich, dass sie wieder an den Alpenweiher da anknüpfen können und hoffe vielleicht sogar auf den Alpenweiher. Das wäre natürlich einfach, dass man wieder zurückkehrt zu den Wurzeln. Also das hat sie ja damals gut herausgestellt, aber das lag natürlich auch größtenteils am Cast. Ich bin gespannt, welchen Einfluss RTL 2 darauf nimmt. Ich hoffe nicht so einen großen eigentlich.
Vielleicht eröffnet das nur eine größere, dass aus der Senderfamilie irgendwie mehr Personen für den Cast bereitstehen. So, ich weiß nicht, Berlin Tag- und Nachtdarsteller-Duos oder sowas.
Ja, zum Glück, endlich. Nachdem sie dann immer so als Letzte oder Vorletzte beim Kampf der Reality-Stars irgendwann mal da so dazu kommen und dann einfach nur permanent nerven, weil sie einfach arschlangweilig sind. Also ich finde das grundsätzlich okay. Ich hätte es nicht unbedingt gebraucht, weil ich halt Forsthaus Rampensau habe. Und mir reichen 2 große, gute Couple-Formate, weil Forsthaus ist ja tatsächlich der 1:1-Ersatz, weil dort nicht nur eben also Beziehungs-Couples quasi mitmachen können, sondern halt auch Freundesduos und so. Und das war ja auch bei Couple Channels so cool. Also seit dem Forsthaus brauche ich es ehrlicherweise nicht mehr. Ich bin gespannt, ob sie doch noch irgendwie einen Winkel finden, der es irgendwie interessant macht. Vielleicht über die Location, aber an sich bin ich jetzt nicht unfassbar gehypt gewesen. Auch nicht, also ich will jetzt auch nicht hier der Miesepeter sein nach Promis unter Palmen, aber mein Bedarf an Reality-Formaten ist einigermaßen gedeckt. Klar sind wir immer dann offen für neue, innovative Sachen, aber das sind jetzt echt so 2 so Rückkehrer, wo man eigentlich sagen kann, die sind halt nur aus senderpolitischen Gründen jetzt zurückgeholt worden. Also bei RTL 2 scheitert ein Format nach dem anderen so und die brauchen einfach Erfolg neben dem Kampf der Reality Stars. Mal schauen, ob Love Island VIP der Erfolg wird, aber die brauchen halt sowas und dann greifen sie halt auf schon eine bestehende Marke, eine bestehende Produktion und so weiter zurück, ohne großen Aufwand. Und bei Sat.1 ist es dasselbe, ne? Die brauchen ein großes Ausrufezeichen neben den ganzen schönen Schwarzwald-Klinik-Kopien und so, die da mittlerweile laufen. Deswegen machen die das halt und greifen halt in den größten Hype-Kessel, den sie halt noch haben mit Promis unter Palmen. Also die Rechnung ist relativ einfach, ob die dann aufgeht. Wer weiß. Naja, das auf jeden Fall die zwei Rückkehrerformate. Ja, und jetzt würde ich sagen, ist ja gerade auch ein großes Hype-Format auch losgegangen, mit vielen Vorschuss-Lorbeeren gestartet. Are You the One? Reality Stars in Love. Staffel 4 ist es auch schon, ne? Oder?
Ja, ist schon ja. Staffel 4.
Krass. Jani, du hast gar nicht geschaut, ne? Are You the One?
Nee, ich glaube, das habe ich auch noch nie geschaut, tatsächlich.
Noch gar keine, auch nicht keine normale Staffel?
Ich glaube nicht. Vielleicht mal für diesen Podcast, da möchte ich jetzt nicht lügen, aber ich glaube nicht.
Ja, im Zweifel hast du auch schon alles geguckt für diesen Podcast, muss
ich sagen. Ich würde auch immer alles gucken für diesen Podcast.
Das weiß ich, ja. Nee, aber jetzt haben nur wir beide reingeschaut, Janske, in die ersten zwei Folgen von Aito Rill, wie es bei mir in den Notizen steht.
Die KandidatInnen selber sagen ja meistens Aito und dann aber nochmal Reality Stars in Love nochmal ausgesprochen, damit auch jeder weiß, es geht hier um Reality Stars.
Ja, geht's aber wirklich, muss man sagen. Also hier ist schon drauf gecastet und es wurde auch immer wieder so thematisiert, auch wer ist der Bekannteste so im Haus. Mhm. Also da war sich eigentlich Emmy Ross ziemlich sicher. Emmy ist dabei, wie in, ich glaube, bisher allen Reality-Formaten, die in diesem Jahr gelaufen sind. Also ich glaube, tatsächlich überall, außer dem Dschungelcamp, war Emmy schon dabei jetzt mittlerweile. Und ja, sie ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Also da ist noch so ein Chris Breu zum Beispiel dabei. Da ist Mark Robin dabei zum Beispiel. You name it, ne? Also alle möglichen Leute sind dabei, die bei Aito, die bei Ex on the Beach, die bei Bachelor in Paradise schon am Start waren und jetzt hier nochmal auf zweite und dritte Art und Weise versuchen oder auch nicht, ihr Perfect Match zu finden. Und ja, wie gesagt, der Start wurde begleitet von vielen, vielen Ankündigungen nach dem Motto, so krass war es noch nie, das wird komplett geisteskrank, das wird bodenlos und so weiter, alles mögliche haben wir gehört. Dann hat man den Trailer gesehen und hat gesagt, okay, ja, ich weiß, was ihr meint. Also wenn das jetzt nicht komplett aus dem Kontext geschnitten ist, dann wird das tatsächlich krasser als sonst. Also nochmal krasser. Ich meine, die Reality Stars in Love Staffeln sind ja eh immer schon recht krass so, weil es eigentlich in den wenigsten Fällen um irgendwie Dating geht, sondern halt einfach nur um, wer schreit am lautesten und wer hat mit den meisten Leuten vor der Kamera Sex. Also das ist mittlerweile eigentlich ein offenes Rennen quasi zwischen den Leuten. Ja, wie hat es dir gefallen, Janske?
Ja, also der Trailer hat mir ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen. Ich finde ja, also der Trailer sah ja schon aus nach sehr viel Action im Boom Boom Room und das ist jetzt für mich nicht unbedingt so der Hauptgrund, weshalb ich das gucke, muss ich sagen. Aber wenn das im Umkehrschluss dann auch noch irgendwie zu Drama oder zu lustigen Momenten führt, dann bin ich natürlich dabei. Grundsätzlich fand ich es erstmal sehr unterhaltsam. Das lag vor allen Dingen auch, also ich fand halt Emmy und Tara Tabitha, die man natürlich nicht vergessen darf aufzuzählen, nee, in der Reihe der großen Reality-Stars dieser Staffel. Da hat sich ein sehr unlikely Duo gefunden, das da so ein bisschen das Ganze immer so ein bisschen kommentiert hat vom Rand. So ein bisschen aus ihrer Rolle der Reality-Queens herab auf die No-Names, wie Emmy so schön sagte. Ja. Und das fand ich halt schon sehr witzig. Stand ja Emmy lange sehr zwiegespalten gegenüber, aber seit den letzten zwei Formaten mag ich sie eigentlich, beziehungsweise finde ich sie halt auch unterhaltsam. Klar, sie spielt da irgendwie ihre Rolle und das weiß man auch, aber es ist halt trotzdem witzig und von daher, ja, das hat mir schon mal gut gefallen.
Kurz zu Emmy, weil wir dürfen diesen Faden nicht verlieren, weil gefühlt haben wir einer Frau jetzt jahrelang beim Altern zugesehen. Also das ist die eine Theorie, dass sie quasi einfach erwachsen geworden ist vor unseren Augen und wie du schon sagst, fast schon so eine in so eine Queen-Position, in der normalerweise so ein Matthias Mangiapane oder Desiree Nick und sowas dann gerne mal so sitzen. Ne? So, sich so gar nicht als Teil des Ganzen fühlen, sondern eher so ein bisschen auf so einen Thron oder auf so einem Hochsitz, auf dem so Schiedsrichter von so Tennisspielen immer so sitzen. So einfach so über den ganzen Dingen schwebend und ich mache hier gar nicht mit, sondern ich bin hier eigentlich nur so eine Art zweite Moderatorin. Das hat man das Gefühl oder eben die Theorie, die mittlerweile eben auch viel schon genannt wurde, dass Emmy halt einfach deswegen auch diese Rolle spielt und keinen Bock hat, da rumzudaten. Und natürlich küsse ich jetzt hier nicht. Also ich meine, ey, vergleich das mal mit Beauty and the Nerd oder mit auch Promi Big Brother, wie sie da aufgetreten ist. So, also so billig bin ich nicht. Und ich werde doch hier nicht sofort jemanden küssen, nur bei so einem Spiel. Come on. So, die Theorie ist halt, dass sie einfach einen Freund zu Hause sitzen hat und deswegen da nicht so groß auf Attacke geht.
Ja, also da war sie intimer mit der Spülbürste bei Temptation Island als aktuell bei Eye of the One. Also es ist natürlich, das Ding ist, ich fände es, das ist halt so ein bisschen schade, weil wenn man das im Hinterkopf hat, dann bewertet man ihr Verhalten halt einfach anders, weil so fände ich es tatsächlich irgendwie sogar noch ganz witzig, wie sie da eben so ein bisschen niemanden so wirklich an sich ranlässt. Aber mit dem Wissen im Hinterkopf ist es natürlich dann ein bisschen schade, dass...
Aber wie sicher ist es? Wie sicher ist es?
Das ist, also es war so, sie hatte diesen spanischen Freund, ich kenne den Namen leider nicht genau. Die haben sich dann offiziell, glaube ich, getrennt, Ende 2022. Während der Eye of the One Dreharbeiten herum, vorher, nachher, waren halt doch verdächtig viele Instagram-Stories, die darauf schließen lassen, dass die beiden extrem viel Zeit miteinander verbringen. Vielleicht sind sie auch einfach nur Besties nach der Trennung, man weiß es nicht, aber... Es war schon alles sehr verdächtig und dann halt dazu noch ihr Verhalten, das ja doch sehr, sehr zurückhaltend gegenüber allem Austausch von Körperlichkeiten aktuell ist, klingt für mich alles schon relativ sicher.
Ja, also wir werden es weiter beobachten, weil wenn sie jetzt in Folge 6 auf einmal mega anfängt, was ja sein kann, dann ist die Theorie halt ganz schnell wieder Müll.
Die andere Theorie, es gab das Gerücht, dass sie angeblich wohl auch relativ schnell ihr Perfect Match findet und dann raus ist. Aber das, wie gesagt, ist ein Gerücht. Weiß ich nicht, ob es so kommt oder nicht. Aber wäre auch irgendwie so ein bisschen entgegen Emmy, die die Sendezeit nutzen möchte, solange sie sie hat.
Erstens glaube ich nicht, dass sie so genau sucht und dass es eher so ein Zufallstreffer eventuell sein kann, wenn es so ist. So. Mhm. Aber... Ich habe mir ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr vorstellen können, auch wenn es jetzt irgendwie komisch klingt, dass sie da so sehr loslegt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber man hat sie sich ja gar nicht so in diesem Format vorstellen können. Also wir haben doch alle beim Cast-Announcement gesagt, Emmy da in diesem Format, irgendwie komisch, oder? Also weil ihre Rolle ist ja auch immer, ich bin die Bekannteste, was sie auch macht. Für sie sind diese Leute, die sonst mit ihr in dem Format sind, schon eine Stufe unter ihr. Und allein, dass sie jemand datet, der eine Stufe unter ihr ist, kommt für sie, glaube ich, gar nicht so sehr in Frage oder ist zumindest nicht ihre Rolle entsprechend. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es daran lag, weil ich meine, damals bei Temptation Island VIP ist es ja was anderes, weil das, was dich in die Schlagzeilen bringt, ist ja die Grenzüberschreitung, ist ja das Fremdgehen. Und deswegen hat es in dem Fall so zur Rolle gepasst. Aber ansonsten in so einem Dating-Format sehe ich sie auch gar nicht so sehr und auch nicht jetzt so am viel rummachen, ehrlicherweise.
Damals, wenn man noch einen Schritt zurückgeht bei Promi Big Brother, wo sie Udo kennengelernt hat, mit dem sie ganz sicher danach zusammen war. Also es fühlte sich nicht nach ernst gemeintem Dating an, sondern mehr nach ein bisschen provozieren, ein bisschen Sendezeit machen und der ist jetzt halt da und ich schlag mir die Zeit tot, indem ich ihn massiv anflirte, was dann ja schon weniger flirten, als eher gefühlt sich plump auf ihn draufsetzen war. Also da hatte man halt auch den Eindruck, da ging es mehr darum, dass sie halt eben die Sendezeit nutzen will, vielleicht eine Schlagzeile kreieren möchte. Love Stories in Reality-Formaten, die jetzt nicht kein Dating-Format sind, ziehen ja normalerweise immer ganz gut. Aber ich habe auch nicht gedacht, dass sie, also einfach auch, weil sie ja immer so diese Schutzmauer ihrer TV-Personality so ein bisschen hat, habe ich mir auch einfach gar nicht vorstellen können, dass sie jemanden so nah an sich ranlässt, dass es ernsthaft in Richtung Dating gehen könnte.
Gehen wir mal von Emmy weg. Ansonsten auffällig in diesen ersten Folgen war auf jeden Fall Lukas, würde ich sagen.
Ach so, ich dachte, oder? Du sagst Mark Robbins Zähne, aber okay.
Ja, das würde Sophia Tomala jetzt sagen.
Ja, das stimmt.
Die sich ihn als Opfer ausgesucht hat. Ich meine, fair, kann man machen, so, habe ich nichts dagegen. Ja, aber what the fuck ist mit Lukas los? Also, ich meine, der hat einfach den krassesten Downfall in recent Trash-TV-Memory gehabt, oder? Also, ich meine, der ist so als romantischer Prinz bei Bachelor in Paradise aufgefallen, der Vernünftige unter den ganzen, gab es ja diese eine Szene, ne, wo die da so ein bisschen Kopf an Kopf da standen bei der Bachelorette, eigentlich die einzige Szene in dieser Staffel damals, die irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Und jetzt ist es so stetig bergab gegangen. Also man hat bei Kampf der Reality Stars schon gemerkt, okay, der ist auf jeden Fall anders als bei der Bachelorette, aber hat man dann so als, okay, sportlicher Wettkampf, ne, da kannst mal, ne, es ist ja auch, es geht ja auch um was. Dann kam jetzt prominent getrennt und man hat durch die ganzen Sachen, die auch Chiara da eben über ihren Ex da verraten hat, eben erfahren, dass da gar nicht mehr so viel von dem Märchenprinzen Lukas da übrig geblieben ist. Und jetzt ist es einfach so, okay, scheiß drauf, ich gehe full on in diese, also ich habe gar keine Hemmungen mehr und gehe jetzt völlig ab. Wild.
Ja, ich weiß noch, dass ich damals bei Kampf der Reality Stars gedacht habe, ich hoffe, man schickt Lukas nie zu Promi Big Brother, weil da würde der safe so einen Durchmarsch machen und gewinnen, weil er halt so, also er hat da so genug angeeckt, um ein bisschen interessant zu sein, aber war ja sonst schon so die Stimme der Vernunft und eher der ruhige, reflektierte Typ. Und man hat ihn da ja auch noch sehr frisch aus Bachelorette im Kopf. Aber was dann passiert ist, also es ist, als hätte er irgendwie sein Lukas-Kostüm ausgezogen und sein wahres Fuckboy-Ich der Welt gezeigt. Das ist super merkwürdig. Also er versucht auch gar nicht, sich anders zu präsentieren oder wie bei der Bachelorette irgendwie, sondern er ist jetzt einfach, er lebt jetzt dieses Image aus, was... Also genau das aus, was Chiara ihm vorgeworfen hat, wo er sich ja erst noch so gesträubt hat und meinte, nee, so bin ich gar nicht und das bildest du dir alles ein. Aber er ist, glaube ich, einfach wirklich so.
Ja, auch funny, dass sein Mitbewohner Ozan irgendwie teilnimmt und die voneinander nichts wussten, dass sie da teilnehmen, was ich denen sogar abkaufe irgendwie. Ja, und jetzt können wir Janibär, glaube ich, wieder ein bisschen reinholen, weil Linda von GNTM, ne?
Ja.
Die macht ja auch mit. Linda, kennst du noch Linda?
Ich muss mal kurz googeln. Also ich hab's ja nicht mit Namen.
Ja, nicht Linda von DSDS, ne?
Nicht Linda Theodosio. Da weiß ich ja, die kenne ich.
Linda Theodosio, da kann man sich auch den Nachnamen merken. Linda war die so unbeliebt war. Die hatte so einen Bob, so einen Brünetten. Und die unbeliebt war. Ich glaube, gegen Sulin hatte die immer so ein bisschen... Nichts. Ich glaube, gegen Sulin hatte sie immer so ein bisschen geschossen. War das die Staffel
war das. Ja, das glaub kann sein. Schon.
Ja, ich glaube
schon. Bei mir wird auch vorgeschlagen, hier weitere Fragen. Was macht Lieselotte heute? Also, wird wahrscheinlich die Staffel sein. Ja, vage, sagt die mir was. Ganz vage. Ich vergesse sowas immer ganz schnell auch wieder.
Ja, sie ist auf jeden Fall hier dabei. Und es geht eigentlich so los, wie man denkt, dass es losgehen würde. Sie ist sehr schüchtern und fühlt sich so ein bisschen irgendwie überrumpelt von den ganzen Reality-erfahreneren Leuten und vor allem Dating-erfahreneren Leuten. Aber dann kommt der, dann schwappt so ein bisschen Lukas über in sie und sie ist instant in diesem Format drin und weiß ich auch nicht, ob das eher so Übersprungshandlung, ich muss jetzt hier abliefern, sonst fliege ich hier sofort raus oder den fällt auf, so Imposter-Syndrom-mäßig, ich muss jetzt hier abliefern. Keine Ahnung, auf jeden Fall liegt sie in der ersten Nacht direkt auf wem drauf? Auf
Tim.
Tim. Genau, ja. Tim von Love Island
auf
und Co.
Auf ihm drauf.
Ja, ja.
Das klingt schon
es
geil.
Es ist halt wirklich so, es ist so, sie kam halt rein, du musst dir die Szene so vorstellen, sie kommt in diesen Raum, wo schon ganz viele KandidatInnen stehen und sie sagt nichts. Also sie begrüßt sie nicht, sie steht da nur.
Das wäre ich, bis dahin.
Und sagt nichts. Und dann kam irgendwann...
Ich auf der ProSiebenfeier.
Ja, genau.
1:1.
Und dann kommt irgendwann eine Person, die sie so ein bisschen reinholt in das Ganze. Das war auf der ProSiebenfeier dann der liebe Kevin.
Reinholt Beckmann.
Genau, und die sie dann so ein bisschen so, ja, er will sich nicht mal vorstellen. Und dann ist das alles noch sehr knapp und kühl. Und ich dachte, das wird jetzt wieder so ein Fall von der einen Kandidatin im Format, die gar nicht reinpasst und überhaupt nicht weiß, was das Ganze soll. Aber dann hat sie die ganze ganze Folge über irgendwie nichts gesagt, aber auf einmal, Tim hatte dann relativ schnell Interesse an ihr bekundet. Ja, und auf einmal haben sie dann rumgemacht und dann lag sie nachts, hat sie sich dann auch, aber es war auch nicht, also es war jetzt auch nicht irgendwie so, ich mache jetzt passiv mit. Nee, nee, sie ist dann nachts schwungvoll auf ihn gesprungen. Ich glaube, sie hat trotzdem zwischen diesen Sendeminuten, die vergangen sind, nichts gesagt. Aber man hat die Entwicklung miterleben dürfen.
Sie zeigt lieber, als zu sprechen.
Genau.
Aber vielleicht hat ja der mit dem, also auf den sie schwungvoll drauf ist, vielleicht hat der ihr so ein bisschen gesagt, hey, hör mal, du musst jetzt so hier ein bisschen, vielleicht hat er das ausgenutzt, dass sie keine Ahnung hat.
Wer weiß, also es war auf jeden Fall ein sehr seltsamer Anblick von 0 auf 100, passt in dem Fall wirklich ganz genau.
Aber ihr habt mich jetzt hooked gemacht, jetzt will ich das, ich glaube, ich muss das auch gucken.
Nur für Linda.
Das hört sich alles sehr, nee, auch das davor hört sich alles relativ wild an.
Das Lustige ist dann ja auch noch mit eben besagtem Lukas, saß sie dann irgendwann einmal zusammen und dann ging das Gespräch irgendwie so in Richtung, wir haben uns ja noch gar nicht richtig kennengelernt und dann haben sie auf einmal rumgeknutscht und dann sagt er, jetzt kennen wir uns auch, was halt sehr lustig ist, wenn man sich an Prominent getrennt erinnert, wo seine Ex ihn exposen wollte als Fremdgeher und ihn dann eben auf die Frau ansprach, mit der er fremdgegangen ist und er dann so, ja, kennst du die? Und er dann so, definiere kennen. Und jetzt wissen wir, was er unter Kennenlernen versteht.
Ja,
das heißt,
stimmt.
Das ist ein Full-Circle-Moment, wie ihn nur das Trash-TV schreiben kann.
Aber man muss auch dazu sagen, so ist Dennis dann auch aufgetaut bei der ProSieben-Party. Hat sie dann auch schwungvoll auf den Mann draufgesetzt.
Ich habe Bilder gesehen, ja.
Ja, ich meine, als Maike kam, da wusste ich, jetzt muss ich abliefern. Da ging es los dann.
Genau so.
Aber ich finde, man kann sich diese erste Folge so ein bisschen vorstellen wie dieser Moment, als bei Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 Ron den Horcrux zerstören muss und Hermine und Harry so rumknutschen. Ich finde, so kann man sich diese komplette Folge vorstellen. Einfach so eine völlige Eskalation und ein Fallen von irgendwelchen Hemmungen. Also da ist jeder mit jedem und überall und es geht voll ab. Also bin gespannt, wie es weitergeht. Und Mark Robin wird ja nicht müde zu betonen, dass es ist wirklich die beste Staffel. Es gibt Drama, es gibt da, und das war nur die Tip of the Iceberg, was man da im Trailer gesehen hat und so. Und mal schauen, ob die das ausstrahlen dürfen. Huiuiuiui. Also der legt ganz groß los anscheinend. Ja, also wir brauchen jetzt nicht mehr groß auf die anderen Sachen eingedient, die dieser Folge passieren, weil...
Oh, aber es gab ein neues Spiel in der zweiten Folge. Da war ich ja gleich ganz überrascht, weil Are You the One ja eigentlich seit mehreren Staffeln immer genau dieselben Spiele durchträgt. Ja. Und da gab es auf einmal ein neues Spiel. Ich finde, das Spiel ist schon erwähnenswert, weil ich fand es echt ekelhaft, muss ich sagen.
Also ich glaube, wenn wir das erzählen, dann will Jani Bär sofort noch während der Folge sofort losschauen.
So ist Robbie Hunke dabei auch?
Dann wäre ich schön dabei. Nee, also du musst es dir so vorstellen, da stehen 10 Männer mit knappen Unterhosen und die Unterhosen sind bedeckt von so, von diesen Zuckerketten, mit diesen Zuckerringen.
Ja.
Also die sind so wie Unterhosen quasi um die Unterhosen nochmal rumgewickelt. Und und jetzt müssen die Frauen diese Zuckerdinger so abknabbern und wer am meisten abgeknabberte Zuckerdinger hat, der darf am Ende zum Date. Also wer der gefragteste Abknabbermann ist, der ist sozusagen dann der Größte und der darf sich dann aussuchen, mit wem er zum Date geht. Und das hat dann dazu geführt, dass einige dann gesagt haben, nee, also vorne, das ist mir zu viel. Dreh dich mal um, ich knabber's dir am Arsch ab. Was ich auch schön fand, so, als wäre das viel besser. Also ganz ehrlich,
ich meine, knabber ich lieber vorne rum. Die stehen da in der glühenden Hitze, da wird es nirgendwo schön sein, jemandem an Schritt, wo irgendwie sehr viel Haut auf Haut trifft, da die Nase drin zu versinken, bei Menschen, die man seit keinen 24 Stunden kennt.
Ja. Also würde ich nicht wissen, dass diese Sendung existiert, würde ich echt denken, ihr habt euch das alles ausgedacht, das klingt so random und wild durcheinander.
Also Jani Bär, wir müssen dir sagen, das ist alles ein großer Prank. One existiert gar nicht. Wir wollten nur gucken, wie lange wir brauchen, bis zu die Folge möchte.
Hat lang gedauert.
Aber ich glaube, wenn wir bei Vicky und die starke Show bei der Wikipedia-Seite von diesen Knabber Halsketten gelandet wären, dann wären wir ziemlich genau auf dieses Format wahrscheinlich gekommen. Also.
Ja, das stimmt, ja. Das stimmt.
Ja. Naja, also das war der Auftakt von Are You The One. Wir haben Jana Bock gemacht, vielleicht habt ihr auch Bock bekommen. Und Bock ist durchaus zweideutig zu verstehen, in dem, was ich gerade gesagt habe. Deswegen lasst euch ein kaltes Bad ein und hört jetzt gerne noch den Rest der Folge, denn jetzt geht's um Chris Töpperwien und um Goodbye Deutschland. Jetzt kommen wir alle wieder runter. Denn jetzt wird's wirklich, also jetzt kann man eigentlich direkt die Taschentücher bereitstellen, denn was Chris Töpperwien in dieser Folge abbrennt in Sachen Dramatik und wie er das Ganze darstellt, ist wirklich schon, also sucht seinesgleichen, würde ich gerade sagen.
War ja, eine Nahtoderfahrung, würde ich
auf
sagen.
Auf jeden Fall. Hintergrundgeschichte, vor 3 Folgen war Folge 250. Janas Team, also Jani Bärs Team, hat verloren, muss deshalb bestraft werden und die Strafe war, dass wir drei, Jule, Janske und ich, uns eine Hausaufgabe ausdenken durften für jeweils euch drei. Und ich übergebe jetzt an @petitkrack, an Janske, die ihre Hausaufgabe kurz mal erklären darf. Also warum hast du Jani Bär mit dieser Aufgabe und was ist es genau, warum musste sich Jana das anschauen?
Also ich habe es im Fernsehen zufällig reingeschaltet, also ich habe zufällig im Fernsehen reingeschaltet, als Goodbye Deutschland lief und das, als eben diese Folge, die von Chris Töpperwien handelt, gezeigt wurde, das große Special, und das wurde ja auch medial danach noch groß weitergetragen. Und ich dachte mir, wenn das so viel Media-Buzz kreiert, dann müssen wir hier auch drüber sprechen. Und B, war es halt auf traurige Art und Weise halt einfach super lustig, wie ich diese Folge quasi schon wie so eine Art Drama oder Thriller geschnitten wurde und erzählt wurde. Und da dachte ich mir, das ist doch was, das schreit nach Jani Bär. Das muss sie sich unbedingt ansehen. Es ist halt eben was kompakt ist, gut zu gucken ist, unterhaltsam, und ich glaube, selbst wenn man mit Goodbye Deutschland jetzt überhaupt nichts am Hut hat, kann man sich die Folge mal angucken und wird sich nicht langweilen. Und allein der Titel der Folge, dieser lautet Familie Töpperwien, Chris muss ins Gefängnis, klingt wie eine verlorene Bibi Blocksberg-Folge.
Also ich habe mich gefreut, weil ich habe auch vorher noch den Podcast Drinnis gehört, liebe Grüße. Und da wurde das so ein bisschen angeteasert auch, dass die darüber auch noch reden wollen, weil es so absurd ist. Und dann hätte ich mir das wahrscheinlich eh angeguckt. Und deswegen, ich habe ewig kein Goodbye Deutschland mehr geguckt. Ich bin wahrscheinlich irgendwo bei Daniela Katzenberger noch stehen geblieben oder so. Aber deswegen, ich habe mich sehr gefreut, weil ich, wie gesagt, eh nochmal, also mal wieder da reingucken wollte. Und dann direkt mit so einem Knall, da freue ich mich natürlich. War weniger eine Strafe, sagen wir es mal so. Sehr gnädig.
Also man muss ja sagen, wenn man jetzt die letzten Jahre von Chris Töpperwien nicht verfolgt hat, vom Currywurstmann, also man kann ja überrascht sein, dass er überhaupt noch Teil der Sendung ist, aber andererseits ist er ja mittlerweile in der zweiten oder dritten Auswanderschleife, die er mittlerweile hingelegt hat, also ist er original auch in die USA, also beim ersten Mal, ist er auch in die USA ausgewandert oder war das auch Mallorca?
Ich glaube Mallorca.
Schon, ne? Ich glaube auch,
dass er... Ich meine, dass Mallorca war...
Dann kam ja Dschungelcamp und so weiter. Dann genau. Hat er ja medienwirksam seine Freundin da kennengelernt, die ja in Österreich ist. Und dann sind die beiden in die USA, nach L.A. Ich glaube, so ist ungefähr, genau. Vielleicht kamen da noch 2-3 andere Stops dazwischen, aber ich glaube, so ist im Großen und Ganzen deren Journey jetzt die letzten Jahre gewesen. Und,
kurzer Einwurf, nein, er ist in die USA ausgewandert.
Echt?
Zuerst original mit einem, ich habe gerade Wikipedia befragt, weil ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass es, glaube ich, schon USA war. Es fing an mit dem Silberschmucklabel Silver Angeles in Los Angeles, ihr wisst schon, und so. Gott.
Nee, ey.
Ich habe diesen Schmuck nie gesehen, aber ich habe ihn genau vor Augen ungefähr.
Ja, und, same, wirklich.
Und dann kurz darauf in Los Angeles hat er seinen ersten Number One Currywurst-Truck in Betrieb genommen. Das heißt wahrscheinlich Number One Currywurst-Truck oder so.
Currywurst,
ja.
The Currywurst.
Ja. Und dann hat er irgendwie, was steht da, seine Wurst-City-Investoren, warfen ihn zuerst aus seinem Currywurstladen am Venice Beach, oder ging der Beef schon los, aber das war noch ein anderer Beef. Okay, gut.
Ja, er hat auf jeden Fall die Currywurst groß gemacht in den USA, das kann man auf jeden Fall mit Fug und Recht behaupten. Und ja, dann, wie gesagt, durch seine ganze romantische Angelegenheit ist er dann irgendwie nach Österreich gekommen. In auch eins der Mutterländer der Würste, muss man sagen. Ne? Da hat er sich da so ein bisschen aufgehalten. Und da ist auch gut bei Deutschland natürlich mitgegangen und hat diese junge Liebe, auf einer Seite junge Liebe begleitet. Und hat dann auch ihn beim Kinderkriegen ja auch da mitgenommen und so. Also, ne, er ist ja Vater geworden und bla bla bla. Also vieles ist passiert seit dem Dschungelcamp, ne, falls ihr ihn jetzt seitdem nicht mehr verfolgt habt. Jetzt ist er im Knast. Also, na, aber für viele ist es ja tatsächlich jetzt zum ersten Mal wieder, dass sie von ihm hören, glaube ich. Für alle, die jetzt in diese Folge gemeinsam mit uns starten werden, die müssen aber so ein bisschen abgeholt werden, wo stand Chris Töpperwien die letzten Jahre. Naja, Janibär, willst du übernehmen, wie es jetzt losgeht mit dieser Folge und wie, in welchem Schlamassel sich er befindet?
Also ich kann es mal versuchen, das ist alles so ein bisschen durcheinander. Ja, es fängt damit an, dass er, wie gesagt, in den USA wohnt er ja. Und er hatte jetzt aber irgendwas Berufliches, wurde er gebucht oder so, in Deutschland. Und dann ist er nach München geflogen mit einem Flieger. Und da hat er auch noch erwähnt, das war auch wichtig, dass er geupgradet wurde in die erste Klasse.
Ja. Das ging ihm blenden. Das war sehr wichtig.
Und dass er für einen Job da ist.
Ja, genau. Das war alles, es war, ja, ihm ging es blendend. Und dann kam der Downfall natürlich. Dann kam er am Münchner Flughafen an. Und dann hat er festgestellt, wurde ihm gesagt, dass ein europäischer Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Von dem er nichts wusste natürlich. Und ja, dann wurde er mitgenommen und in einen Raum gesperrt. Da war nichts. Es war so kalt. Da musste er sitzen und warten. Einige Stunden. Da hat er auch gesagt, er hatte irgendwie eine Panikattacke, aber das, was er beschrieben hat, war halt wirklich gar keine Panikattacke. Und das fand ich schon mal sehr interessant. Und dann hat er seine Frau anrufen dürfen und hat dann gesagt, du musst jetzt stark für uns beide sein. Und dann hat er ihr erzählt, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt und das von seiner alten Firma oder wie, was war das genau? Ich glaube, irgendeine Firma. Die er da hatte, ja, in Österreich.
Sein Geschäftspartner in Wien irgendwie.
Genau.
Mit der dem er mittlerweile auch nicht mehr dann ein Geschäftspartner ist, aber der genau. hat irgendwas gemacht. Ja,
ja, und da, dem wird halt vorgeworfen, dass er irgendwie firmeneigene Sachen privat verwendet hat. Demnach quasi Veruntreuung, glaube ich, heißt es dann. Ja, so ganz genau habe ich das nicht verstanden. Jedenfalls musste er erstmal in den Knast. Das ist die Kernaussage.
Es wurde in der zweiten Folge, die jetzt nicht Teil der Hausaufgabe war, nochmal präziser gesagt, weil es hieß, er war in 20 Punkten angeklagt. Unter anderem habe er mit Firmengeldern Umzugskosten und Einbaustrahler gekauft.
Ja, genau,
und er hat Messer und Grillgewürze aus der Firma mitgenommen. Das fand ich noch besonders schlimm, dass er Gewürze geklaut hat aus der Firma. Also falls das hier jemand hört, der darüber nachgedacht hat, sich morgen das Bürosalz mal kurz mitzunehmen, weil zu Hause keins mehr hat, lieber nicht. Das ist keine gute Idee.
Ja, aber es ging, glaube ich, das wurde auch an einer Stelle, es ging, glaube ich, um einen Streitwert von so 5.000 Euro oder sowas, oder? Ich glaube,
ja,
irgendwie so die Größenordnung.
Also es war auf jeden Fall echt nicht so krass viel. Also es war irgendwie viel Drama um gar nicht so viel. Von beiden Seiten irgendwie komisch alles.
Ja, irgendwie ja, auf jeden Fall. Habe ich so das Gefühl gehabt, du musst schon ein sehr großes Arschloch sein, dass sich dein Ex-Geschäftspartner deswegen so zur Sau, also so wirklich komplett hops nimmt, juristisch.
Ja.
Also du musst dich schon wie ein absolutes Arschloch verhalten haben und diese Trennung muss maximal aus dem Ruder gelaufen sein, dass der dir die Hölle heiß macht wegen dieser 5.000 Euro Streitwert.
Das stimmt,
keine Ahnung.
Ja. Aber da hat auch Chris noch mal so auffällig betont, dass ja alle seine MitarbeiterInnen total gerne mit ihm gearbeitet haben und ihm das auch natürlich nochmal gesagt haben.
Ja.
Oder genau weiß, auf gar keinen Fall haben die das gesagt.
Und ich finde es auch immer wichtig, wie er die komplette Folge über betont, also er sagt ja nie, dass er irgendwas gemacht hat. Er sagt immer, ihm wird was vorgeworfen. Ich wusste überhaupt nicht, was es geht. Also ich komme da an und ich wusste überhaupt nicht.
Ich habe wirklich, bis heute checke ich es noch nicht ganz.
Nee, ich weiß immer noch nicht, um was ging es da genau. Und also er hält sich da sehr im Wagen und macht sehr schwammige Aussagen. Nur ist natürlich auch klar, ne? Das ist ja eigentlich ist es ja noch ein laufendes Verfahren zu dem Zeitpunkt, wo die Folge aufgenommen wird, glaube ich. Ne?
So, ja, aber deswegen. Das kann er sich ja nicht nehmen lassen, da direkt auch die Folge zu machen. was man auch gemerkt hat, durchweg durch. Ich habe beide Folgen, die existieren, geguckt. Und er hat das gerne erzählt, hatte ich so das Gefühl.
Nicht umsonst hat er sein Tagebucheintrag nochmal schnell rausgeholt.
Das war echt wie so eine Dama-Doku einfach, habe ich gedacht, gucke ich da an. Dabei war der nicht mal 2 Wochen. Klar, das ist bestimmt hart, wenn man noch nie im Gefängnis war. Aber so wie der es erzählt hat, wirklich, dass er da Tagebuch geschrieben hat und dies und das, was man halt wirklich sonst hört von Leuten, die jahrelang im Knast sind und da irgendwie zurück zu sich finden oder zu Jesus finden oder so, weil die so viel Zeit haben und nichts zu tun haben. Und der war da einfach so 2 Wochen, also nicht mal 2 Wochen.
12 Tage, glaube ich, war er.
Ja, genau.
Und sogenannten schwedischen Gardinen. Einfach,
ja. Fand ich sehr interessant.
Ich glaube schon, dass es hart ist. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein traumatisierender.
Ja, wie gesagt,
absolut. Das ist auf jeden Fall hart. Also ich finde es beeindruckend, dass wirklich, also diese Folge ist 45 Minuten lang, ne? Und es passiert absolut gar nichts. Also es ist es ist ein durchgängiges Interview. Es ist ein Interview im Prinzip. Am Ende gibt es nochmal die Fahrt zum Wiener Rechtsgebäude da, wo er seinen Ausweis abholt, also seinen Pass, damit er wieder zurückreisen kann in die USA. Aber sonst passiert nichts. Er steht in seiner Wohnung.
Ich hört man nur die ganze Zeit.
Naja, die wollen auch nichts anderes von ihm hören, natürlich. Also die schalten dann natürlich mal rüber zu seiner Freundin da, die auf ihn wartet und so. Aber ansonsten steht er da in seiner Wohnung und wird gefilmt, wie er diese Geschichte erzählt. Und ey, man kann es ihm nicht verübeln, dass er natürlich auch das Maximum da irgendwie rausholen will und muss. So, die haben ihn natürlich gebrieft, ey, hol uns da bitte möglichst bildlich rein und sag uns das. Also wir haben ja keine Bilder, ne? Wir haben ja gar nichts. Die haben ja gar keine Bildaufnahmen. Man weiß nicht, wie das Gefängnis aussieht, man weiß nicht, wie es innen aussieht, man weiß nicht. Man hat nichts, was irgendwie diesen Aufenthalt irgendwie einen nachvollziehen lässt als Zuschauer, Zuschauerin. Und deswegen muss alles muss aus seinem Mund kommen. Also er muss alles an Bedeutung da reinlegen, was er hat.
Win-win für alle war das, glaube ich.
Ja, und er macht, also er holt alles raus, muss man sagen. Er zieht da, also wie sieht es da aus, ne, Chris? Kannst du uns da mal mitnehmen irgendwie? Und wie hört sich das an, wenn man da Essen geliefert bekommt? Und wie er das dann macht, das ist, finde ich, die große Comedy dieser Folge.
Also ja, dieses, genau.
Also wie er das erzählt, das ist, finde ich, großes Kino eigentlich.
Ja. So eben mit diesem Hintergrundwissen, dass es halt echt, wie gesagt, in Anführungsstrichen nur 2 Wochen waren. Aber es klingt halt wirklich, wenn man es nicht wüsste, würde man denken, mindestens ein Jahr. Ja. Und das war einfach echt das, wo man leider, was echt noch ein bisschen witzig war. Und ich fand auch schön, ich habe ja auch die 2. Folge geguckt, wie gesagt. Mhm. Ich glaube, das war in der dann, wo er dann freikommt aus der Untersuchungshaft da. Ich glaube, seine Mutter zahlt die Kaution, also kauft ihn frei quasi. Mhm. Und dann ist er erstmal bei ihr. Und das genießt er auch total. Wie sie sagt, wenigstens kann meine Mama weinen. Ich kann's nicht. Ich bin unter Schock.
Das ist aber noch Folge 1.
Ja, okay. Das ist Folge 1, weil ich hab das Zitat nämlich mitgeschrieben, weil das fand ich so gut. Also Chapeau, Chris, das war, ich kann nicht weinen. Zu stark ist noch der Schock, den ich habe. Zu groß das Gefühl der Ohnmächtigkeit.
Ja. Das hat er bestimmt vorgelesen aus seinem Buch da.
Ja, aus seinem Tag. Diese Satzstellung, das ist Poesie. Also ich bin wirklich, wirklich schwer beeindruckt. Also wenn er jetzt seine Knastmemoiren rausbringt, würde ich lesen. Also ich bin dabei.
Aber besonders schön fand ich dann auch, als er dann bei der Mutter war und eben das so ein bisschen, das war dieses Dramatische, wie gesagt. Und dann sagt er, hey, guck mal. Und dann macht er so die Tür vor und dann ist das ein Abaufsteller von ihm als Currywurstmann. Ja. Das fand ich auch ein schönes Detail.
Wie er auch so tut, als hätte er das noch nie gesehen. Seine Mutter, den jetzt in den 12 Tagen Haft, in denen er weg war, hätte sie komplett die Wohnung mit Currywurstmann-Fanartikeln zugestellt. Und jetzt wäre er ganz überrascht davon.
Ich habe leider nicht mitgeschrieben, wie viele Bilder er aufmacht, was für ein Gefühl es ist, am Flughafen festgenommen zu werden. Weil er hat einmal, als wie wenn du da mit Messer auf dich einstichst und dann wird es heiß und dann schwitzt du und im nächsten Moment wird es fürchterlich kalt und dann ist es wieder kalt und es ist, der sticht auf dich ein, es ist ein stechender Schmerz und alles. Also wie oft er gefragt ist, mal uns mal ein Bild, wie fühlt sich das an, da am Flughafen da verhaftet zu werden. Wir können uns das nicht vorstellen, Chris, nimm uns dann auch mal mit. Und dann aber auch, Hey Chris, wie ist denn das da, wenn du da Essen geliefert bekommst? Wie ist denn da so der Umgangston? Ratsch, dann haut er an die Tür und Essen, nein. Dann haut er da so mit dem Löffel.
Ich darf die Türen nicht alleine zumachen und aufmachen.
Und dann haut er da mit dem Löffel.
Karten,
Ratsch,
macht das
hier
so
Sauerkraut. Das, wie der einen da mitnimmt in diese Szenen rein, ist schon wirklich großes Kino.
Man hat es ja direkt vor Augen, aber halt in ein bisschen dramatischer, als
ja
es vermutlich war.
Hier, das habe ich gezeichnet, das ist die Zelle. Und hier habe ich mitgeschrieben, das ist mein Buch, was ich da geschrieben habe. Also ich habe da wirklich alles mitgeschrieben. Dir fällt da ja die Decke auf den Kopf und da 23 Stunden und dann hörst du nachts, die ganze Nacht über hauen die Leute da. Ich glaube ihm das auch alles nicht. Also
ja,
übrigens,
ja,
dass wirklich die Leute die ganze Nacht an die Tür hämmern, also weiß ich nicht. Auch wie er da aufzählt, was die ganzen anderen Schwerverbrecher da alles noch gemacht haben. Wie er das alles
aber
rausgefunden hat.
Er sagt das halt
hat
auch alles so ein bisschen vorwurfsvoll so ans Gefängnis,
ja,
dass das so streng ist. So, aber ja, es sind da halt nicht nur Leute, die 5.000 Euro Gewürze geklaut haben.
Ja.
Vielleicht ist das ganz gut auch für dich, dass das so sicher ist.
Da ist einer, der hat die ganze Nacht lang auf seine Freundin in 58 Messerstichen auf seine Freundin eingestochen. So, als hätte er den das gefragt, das ist doch Quatsch.
Ja. Als hätte er so in seine Gang gemusst,
ja,
damit er nicht angegriffen wird.
Ja,
müsste
genau
sich so Komplizen suchen.
Der Typ hat halt dreimal das Gefängnis gewechselt innerhalb von den 12 Tagen. So, der war ja nicht
ja
laufend mit den gleichen Leuten da drin. Und da konnten sie hier gar keine so Beziehungen aufbauen.
Nee, ich stelle mir es gerade so vor, wie die sich so austauschen. Also ja, und weshalb sitzt du? Ja, ich habe meine Freundin mit 58 Messerstichen getötet. Und du, ja, ich habe weiß ich nicht, in eine Bank überfallen und du, ja, ich habe Gewürze und gebrandete Pfannen geklaut bei meinem ehemaligen Arbeitgeber.
Ja, das ist so die erste Folgenhälfte und dann, wie gesagt, ist irgendwann klar, ja, er kommt dann irgendwann wieder frei nach den 12 Tagen. Auch sein Anwalt, ne, ist ein großer Player zuerst so, gibt ein paar O-Töne
ja
ab, was genau da juristisch auch vorgegangen ist. Und dann ist die große Spannung, die aufgebaut wird, ja, kommt er jetzt wieder zurück in die USA, wo seine Freundin ja, ich hatte keinen Kontakt mit der. Also ich habe dann irgendwann mal zwischenzeitlich von meinem Anwalt, habe ich dann so ein Update bekommen, irgendwie, Kind geht's gut, bla bla bla, aber ich hatte ja keine Chance, mit der zu reden. Und ich hatte da keine Möglichkeit, mit ihr in Kontakt zu treten. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann irgendwann ja, kommt er wieder raus und er fliegt zurück in die USA, versucht es zumindest, weil er braucht natürlich seinen Ausweis. Großer Spannungsmoment, bekommt er das an der Wiener juristischen da irgendwie, keine Ahnung, bekommt er seinen Pass wieder zurück? Ja, das klappt. Das ist übrigens der Moment, als es dann zu dem O-Ton, den du gerade zitiert hast, Janske, kam. Mhm. dem zu groß ist meine und so weiter. Und dann hat er den Pass und er fliegt zurück und dann wird nochmal eine Spannung kreiert im Sinne von, sie warten dann mit seiner Freundin am Flughafen in L.A. und die Spannung ist, kommt er denn jetzt durch die Passkontrolle oder wird er wieder rausgezogen und muss in den Knast? Aber er schafft's und er ist happy, schließt seine Frau und Kind wieder in die Arme und der Currywurstmann hat's geschafft und jetzt nur weg von diesem
unser
Flughafen.
Held.
Nur weg von diesem
ja,
Flughafen.
Stimmt.
Schnell weg hier.
Ich muss
also,
hier
ich
jetzt weg.
Ja, ich schaff's nicht mehr.
Ja. Was für eine
Aber falls man jetzt auch denkt, Folge 2 kann man gucken und dann weiß man, das Urteil tut man nicht. Kleiner Spoiler. Sie sind dann vor Gericht. Da kommt aber genau gar nichts raus. Es wird dann einfach nur vertagt. Daraufhin hat Chris eine super, super, super schlechte Laune. Also er möchte dann auch nicht mehr. Dieses Heldending ist für ihn dann, glaube ich, auch durch. Also er hat irgendwie keine Lust mehr, weil er dann merkt, jetzt ist es ja wirklich ernst. Und das dauert jetzt wirklich eine Weile. Und dann plötzlich wie so Cut und dann feiern die den einjährigen Geburtstag von seinem
ja
Sohn. Da haben sie ein Streichelzoo gemietet für zu Hause
ja
und irgendwelche random Amerikaner-Familien da eingeladen und Goodie-Bags gemacht. Und das ist dann, mehr erfährt man nicht. Ich habe gerade auch noch mal vor der Aufnahme geguckt, ob eine neue Folge schon raus ist, aber ist noch nicht und es bleibt spannend.
Ja, wir werden den Fall weiterverfolgen. Chris Töpperwien, der kurz mal im Knast saß und daraus im Prinzip so eine Art Prison Break Folge gemacht hat. Also, das war auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, danke für die Hausaufgabe an Janske auf jeden Fall.
Ja,
ne?
Danke.
Also, habe ich auch gerne mitgemacht.
Sehr gut.
Ja. Jetzt haben wir noch eine Hausaufgabe rumliegen für die hoffentlich nächste Woche. Nämlich,
die ist auch gut.
Die ist,
oh ja,
die
da freue ich mich auch
gut
schon drauf.
für
Wurde
Anime.
mir nämlich auch schon gezeigt von Jule. Zeigt es wirklich jedem.
Ja, es geht um eine Folge von Vier Hochzeiten und eine Traumreise aus dem Jahr 2020, glaube ich. Ich habe die Folge schon gesehen und es ist der absolute Wahnsinn. Deswegen müsst ihr nächste Woche auch dabei sein. Also das ist unser letzter Teil der Hausaufgabenserie. Ich bin mir sicher, dass wir das auch nochmal machen werden. Ja, seid gespannt. Das war die heutige Folge. Danke an euch beide, Janske und Jani Bär.
Ja, danke euch.
Sehr gerne.
Auch.
Ja, nächste Woche dann, wie gesagt, alles zur Hausaufgabe. Wir bleiben dran bei Aito. Und ja, so langsam kommen wir in den Bereich. Das müsste dann ja ungefähr schon die Woche, ich glaube, das ist die Woche vor dem Dschungelcamp dann schon, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen,
stimmt.
Ja, sind wir mal gespannt. Weil da hört man auch mittlerweile ganz gute Sachen so, ne? Dass es anscheinend in eine ganz gute Richtung gegangen ist, was da passiert ist. Deswegen sind wir mal gespannt. Und ja, wir müssen jetzt erstmal kurz diese Folge verdauen, unsere Memoiren kurz mal aufschreiben, eine genaue Skizze des Raumes zeichnen, in dem wir diesen Podcast aufgezeichnet haben.
Reputation-Eis essen.
Absolut. Genau. Und ihr könnt natürlich abschalten. Bis dann.